durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zum dritten und zugleich letzten Teil des Redenmarathons, den die drei Freunde Hiobs ihm mehr oder weniger aufgezwungen haben. Ursprünglich waren sie nur gekommen, um ihn zu trösten. Denn Hiob hatte zuvor einen Großteil seines Besitzes verloren, dann seine 10 erwachsenen Töchter und Söhne, und schließlich wurde er auch noch von Geschwüren befallen, die ihm das Leben zur Qual machten. Für die drei Freunde war die Sache sehr schnell klar. Hiob muss sich irgendwie an Gott versündigt haben, und dafür bekam er nun die Quittung. »Das kann nicht sein«, erwiderte Hiob, »ich habe nichts getan, was Gott dazu veranlasst haben könnte, mich mit so viel Leid zu überhäufen.« Die drei Freunde Hiobs. Alle haben sie schon zweimal das Wort ergriffen und jeweils eine ganze Rede gehalten, um Hiob von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Das ergibt zusammen 6 Reden. Und weil jeder einzelne von Hiob mit einer Antwortrede bedacht wurde, sind es insgesamt 12 Reden, die auch wir uns mittlerweile zu Gemüte geführt haben. Die Nummer 13 ist jetzt an der Reihe. Sind Sie bereit? Auch wenn Ihnen und mir dieser Wettkampf mit Worten streckenweise ein wenig zäh vorkommen mag. Im Grunde handelt es sich um einen intellektuellen und einen geistlichen Wettkampf. Was die intellektuelle Seite angeht, so kann man wohl davon ausgehen, dass die Menschen es damals liebten, sich auf diese Weise gegenseitig herauszufordern. Ähnlich wie es anderen Spaß macht, in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander anzutreten. Tja, und dann gibt es eben auch noch einen geistlichen Aspekt. Hiob nimmt sein furchtbares Schicksal nicht einfach so hin, sondern er will die Ursache dafür ergründen. Und auch wenn ihm seine Freunde dabei keine große Hilfe sind, immerhin lassen auch sie sich auf diese Wahrheitssuche ein. Im Neuen Testament spricht der Apostel Paulus vom guten Kampf des Glaubens, und mehrmals fordert er die Christen dazu auf, sich diesem Kampf zu stellen, um letztlich das vorgesteckte Ziel zu erreichen und, so wörtlich, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus in Empfang zu nehmen. Haben Sie nicht auch manchmal den Eindruck, dass viele Christen heute lieber sitzen bleiben, um darauf zu warten, bis ihnen jemand diesen Siegespreis vorbeibringt? Hiob und seinen Freunden dagegen merkt man an, dass sie leidenschaftlich um die Wahrheit kämpfen. Das sollten wir ihnen auf jeden Fall zugute halten. In Kapitel 22 wird die dritte Rede des Eliphas wiedergegeben. Und in Kapitel 23 ein Teil von Hiobs Antwort darauf. Zur Erinnerung, Eliphas ist derjenige von den drei Freunden, der angeblich eine mysteriöse Erscheinung hatte. Ein Gebilde stand vor meinen Augen, so berichtete er in seiner ersten Rede. Und ich hörte eine Stimme sagen, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Damals standen Eliphas die Haare zu Berge und ihm kam Furcht und Zittern an. Heute würde man vielleicht sagen, Eliphas ist ein spirituell veranlagter Mensch. Während Hiob von Gott selbst als ein frommer und gottesfürchtiger Mensch bezeichnet wurde. Man beachte den Unterschied. Hier nun die beiden ersten Verse von Kapitel 22. Es wird berichtet, da antwortete Eliphas von Teman und sprach, kann denn ein Mann Gott etwas nützen? Nur sich selbst nützt ein Kluger. Gott nützen, das bedeutet ihm zunutze sein. Wer klug ist, stellt sein Selbstwertgefühl lieber hinten an, sobald Gott mit ins Spiel kommt. Denn obwohl der Mensch von Gott wertgeachtet wird, so kann Gott doch ganz gut ohne ihn auskommen. Das heißt, auf das Wohlwollen des Menschen ist Gott nicht angewiesen. Auch nicht auf seine Schaffenskraft und Stärke. Bleibt die Frage zu klären, warum Eliphas ausgerechnet jetzt auf dieses Thema zu sprechen kommt. Anscheinend hat er den Verdacht, dass sich Hiob selbst für eine Person hält, auf die Gott ein besonderes Augenmerk gerichtet hat. Ganz abwegig ist dieser Verdacht wohl nicht, denn wenn ich mich in der christlichen Gemeinde umschaue, da gibt es viele, die Ähnliches von sich denken. Die meinen, tief versteckt in ihrem Herzen, dass Gott eigentlich froh sein kann, sie in seinem Team zu haben. Und wenn ich ehrlich bin, sobald ich in meinem christlichen Umfeld etwas Außergewöhnliches geleistet habe, dann hoffe ich insgeheim auch darauf, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, Dankeschön, mein Junge, was würde ich nur ohne dich tun? Wie unrealistisch dieses Szenario ist, führt uns Jesus in seinem Gleichnis vom dienenden Knecht vor Augen. Ein Knecht, der einfach nur seinen Dienst tut, kann nicht erwarten, dass sein Herr ihn dafür über alle Maßen lobt. So auch ihr, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Zurück zu Eliphas. Er hat offenbar die Befürchtung, dass sich Hiob für etwas Besonderes halten könnte. Wie wär's denn etwa mit dem Ehrentitel Hiob der Leidende? Oder noch besser, Hiob der zu Unrecht Leidende? Denn im Kapitel zuvor, in der Antwortrede an Zophar, hatte Hiob von Menschen gesprochen, die als gerecht bzw. ungerecht vor Gott gelten. Und natürlich zählte er, Hiob, sich zu den Gerechten. Darum will Eliphas nun wissen, Vers 3, meinst du, der Allmächtige habe Vorteil davon, dass du gerecht bist? Was hilft's ihm, selbst wenn deine Wege ohne Tadel sind? Ich habe den Eindruck, dass Eliphas, wie auch die beiden anderen Freunde, auf der Suche sind nach einer Schwachstelle in Hiobs Leben. Eine solche Schwachstelle, davon sind sie überzeugt, muss es doch geben. Dann wäre auch ganz schnell die Ursache für Hiobs Leid gefunden. Ist er vielleicht stolz darauf, vor Gott ein Gerechter zu sein? Das wäre möglicherweise eine solche Schwachstelle. Tragisch finde ich, dass sich die Suche nach dem schwarzen Fleck in Hiobs Leben irgendwie verselbstständigt hat. Das heißt, Hiobs Freunde sind gar nicht mehr so darauf aus, Hiob zu trösten und die Frage nach seinem Leid zu beantworten, sondern sie machen sozusagen Jagd auf ihn, um ihn zu dem Geständnis zu zwingen, ja, ich habe gegen Gott gesündigt, deshalb werde ich von ihm geplagt. Weiter ab Vers 4. Eliphas will von Hiob wissen, meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Hiob soll also damit aufhören, von seiner Gerechtigkeit und Gottesfurcht zu reden, denn dafür wird er von Gott selbstverständlich nicht bestraft. Aber wie steht's denn mit Hiobs Bosheit und seinen Missetaten? Von denen, so wirft Eliphas ihm vor, bekommt man nie etwas zu hören. Und dann beginnt Eliphas, alle möglichen Sünden aufzuzählen, so als ob er Hiob bei all dem, was er ihm nun vorwirft, beobachtet hätte. Weiter ab Vers 6. Du hast deinem Bruder ein Pfand abgenommen ohne Grund. Du hast den Nackten die Kleider entrissen. Du hast die Durstigen nicht getränkt mit Wasser und hast dem Hungrigen dein Brot versagt. Dem Mächtigen gehört das Land und sein Günstling darf darin wohnen. Die Witwen hast du leer weggehen lassen und die Arme der Waisen zerbrochen. Die Arme zerbrochen, damit ist gemeint, du hast den Waisen all ihre Kraft geraubt. Natürlich sind diese Vorwürfe allesamt haltlos. Eliphas zählt sie auf in der Erwartung, dass Hiob an irgendeiner Stelle erschrocken zusammenzucken wird, weil es in seinem Leben doch einen winzigen dunklen Fleck gegeben hat. Leider muss ich an dieser Stelle wieder einen Bogen schlagen zur christlichen Gemeinde. Ich selbst habe es schon erlebt, wie Christen damit angefangen haben, auf eigene Faust Ursachenforschung zu betreiben. Wenn sich in einer Familie schwere Krankheitsfälle häufen, wenn einer gesündigt hat und kurz darauf seinen Arbeitsplatz verliert, wenn jemand einen anderen hintergeht und dann selbst hintergangen wird, dann kommt irgendwann der Verdacht auf, dass das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte. Ganz schnell heißt es dann, Gott bestraft diesen Menschen. Und wenn man eben nur die vermeintliche Strafe sieht und die Ursache dafür nicht kennt, dann wird eben spekuliert. Ach, von den Meyers liegt schon wieder jemand im Krankenhaus. So langsam sollten die sich doch mal fragen, ob Gott ihnen etwas damit sagen will. Und prompt fällt dem einen oder der anderen etwas ein, was er oder sie schon immer am Familienleben der Meyers ein wenig seltsam fand. Zurück zu Eliphas und seinem Verhalten gegenüber Hiob. dass er seinen Freund absolut unfair behandelt, kann man schon daran sehen, dass er ihm zunächst vorgeworfen hat, mit seiner Gerechtigkeit bei Gott punkten zu wollen. Doch dann war auf einmal nicht mehr von Hiobs Gerechtigkeit, sondern von seinen angeblichen Schandtaten die Rede. Immer wieder wird Hiob in die Position des sich verteidigen müssens gedrängt. Und sobald er sich verteidigt, besteht die Gefahr, dass er sogleich Gottes Handeln für einen Fehler hält und dass er Gott deshalb ungerechtes Verhalten vorwirft. In Hiobs Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Ich lese weiter ab Vers 10. Nachdem Eliphas darüber spekuliert hat, was Hiob alles auf dem Kerbholz haben könnte, folgen nun die möglichen Konsequenzen. Und einige davon, ganz klar, die scheinen sich bereits in Hiobs Leben zu entfalten. Eliphas spricht, »Darum bist du von Schlingen umgeben, und Entsetzen hat dich plötzlich erschreckt. Dein Licht ist Finsternis, so dass du nicht sehen kannst, und die Wasserflut bedeckt dich. Ist Gott nicht hoch wie der Himmel? Sieh die Sterne an, wie hoch sie sind. Du sprichst zwar, was weiß Gott, sollte er durchs Gewölk hindurch richten können? Die Wolken sind seine Hülle, dass er nicht sehen kann. Er wandelt am Rande des Himmels.« Soweit die Verse 10 bis 14. Bedrohlich klingen Eliphas Worte. »Du denkst wohl, du könntest dich vor Gott verstecken?« So stellt er Hiob zur Rede. »Aber das wird dir nicht gelingen. Gott sieht alles und er wird dich zur Rechenschaft ziehen.« Wohlgemerkt, alles basiert auf der falschen Grundannahme, dass sich Hiob tatsächlich an Gott versündigt hat und diese Sünde auch noch vor seinen Freunden verheimlicht. Weiter ab Vers 15. Nun verweist Eliphas auf das bittere Schicksal, das manche Menschen schon lange vor ihm erlitten haben, weil sie genauso verdorben waren, wie er, Hiob, es angeblich ist. Eliphas spricht, »Hältst du den Weg der Vorzeit ein, auf dem die Ungerechten gegangen sind, die fortgerafft wurden, ehe es Zeit war, und das Wasser hat ihren Grund weggewaschen, die zu Gott sprachen, heb dich von uns? Was sollte der Allmächtige ihnen antun können? Hat er doch ihr Haus mit Gütern gefüllt?« Die zweite Hälfte von Vers 18, die nun gleich folgt, wäre eigentlich ein Grund zum Lachen, wenn die Situation nicht so ernst wäre. Denn Eliphas, der keine Möglichkeit auslässt, Hiob in die Enge zu treiben, er distanziert sich nun von allem Bösen, indem er sagt, »Aber der Rat der Gottlosen ist ferne von mir.« Und dann schildert Eliphas, wie sich die Gerechten darüber freuen werden, wenn Gott die Ungerechten zur Verantwortung zieht. Die Gerechten werden sehen und sich freuen, und der Unschuldige wird sie verspotten. Ja, unser Widersacher ist vertilgt, und was er hinterließ, hat das Feuer verzehrt. Und nun folgt ein wirklich freundlicher Appell an Hiob, mit Gott reinen Tisch zu machen. Doch dieser Appell zielt ins Leere, denn Hiob ist sich keiner Schuld bewusst. Dennoch schlägt Eliphas ihm vor, »So vertrage dich nun mit Gott und mach Frieden. Daraus wird dir viel Gutes kommen. Nimm doch Weisung an von seinem Munde und fasse seine Worte in dein Herz. Bekehrst du dich zum Allmächtigen und demütigst du dich und tust das Unrecht weit weg von deiner Hütte, wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Gold von Ophir, so wird der Allmächtige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott erheben. Wenn du ihn bitten wirst, wird er dich hören, und du wirst deine Gelübde erfüllen. Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen, und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. Denn er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Auch wer nicht unschuldig ist, wird errettet werden. Er wird errettet um der Reinheit deiner Hände willen. Das waren die Verse 21 bis 30, mit denen Eliphas Rede zu Ende geht. Fast fühlt man sich an verschiedene Worte aus dem Neuen Testament erinnert. So schreibt Paulus zum Beispiel im Römerbrief, »Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.« Der entscheidende Unterschied Paulus redet hier nicht von Menschen, die gerecht sind, sondern von Menschen, die gerecht geworden sind, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus, indem sie sein Angebot der Sündenvergebung angenommen haben. Jesu Angebot lautet: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Beide Verse, die ich eben aus dem Neuen Testament zitiert habe, machen deutlich, dass Gott nicht unser Feind sein will. In manchen Predigten klingt das leider ganz anders. Die erinnern manchmal mehr an die Rede des Eliphas, durch die Hiob in die Knie gezwungen werden sollte. Und in der es erst ziemlich am Schluss geheißen hat: Wenn du Gott bitten wirst, wird er dich hören. Christen, die das Evangelium verkündigen, sollten es nicht auf diese Weise tun. Sie sollten nicht versuchen, die anderen zu erniedrigen und ihnen zu drohen, sondern es reicht völlig aus, zu erklären, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass er für sich den Anspruch erhebt: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Im alttestamentlichen Buch Hiob erreichen wir nun das 23. Kapitel. Und wie es sich gehört, antwortet Hiob seinem Freund Eliphas in Form einer Rede. Was diese Rede von seinen 6 vorangegangenen Reden unterscheidet: allmählich scheint Hiob zu ahnen, warum er so viel Leid durchmachen muss. So taucht etwa der Gedanke auf, dass sein Glaube möglicherweise geprüft werden soll und dass Gott trotzdem nicht von seiner Seite weicht. Anfangs jedoch ist von all dem noch nicht die Rede. Es wird berichtet: Hiob antwortete und sprach: Auch heute lehnt sich meine Klage auf. Gottes Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Thron kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten, und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dann würde ein Redlicher mit ihm rechten, und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber gehe ich nun vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Soweit die ersten 10 Verse aus Kapitel 23. Hiob schildert hier, wie es ihm als Mensch niemals gelingen wird, Gott herbeizuzitieren. Gehe ich vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht, sagt Hiob. Aber das heißt nicht, dass Gott abwesend wäre. Er kennt meinen Weg gut, so drückt Hiob es aus. Und dann kommt er zu dem Schluss: Wahrscheinlich will Gott mich prüfen. Deshalb scheint er sich verborgen zu halten. Und wenn er mich prüft, so will ich erfunden werden wie das Gold. So rein, so unverfälscht, so wertvoll. Ja, und dann purzeln die Worte aus Hiobs Mund nur so heraus. Denn endlich scheint ihm ein Licht aufzugehen. Alles, was er an Schwerem erlebt hat, ergibt auf einmal einen Sinn. Weiter ab Vers 11. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Doch er ist der eine, wer will ihm wehren? Und er macht's, wie er will. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht, und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht, und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen, und nicht, weil Dunkel mein Angesicht deckt. Soweit die Verse 11 bis 17. Wie gesagt, der Gedanke an eine Glaubensprüfung lässt alles in einem neuen Licht erscheinen. All das Schwere, was Hiob erlebt hat, ergibt auf einmal einen Sinn. Und vielleicht das Allerwichtigste: in Hiob reift die Gewissheit, dass Gott nicht vorhat, ihn zu zerstören, sondern seinen Glauben zu festigen. Eine Erkenntnis, die auch im Neuen Testament eine Rolle spielt. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, Kapitel 8: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dies gilt ausdrücklich auch in schweren Situationen, die eine Anfechtung sind, die aber auch den Glauben festigen können. Paulus schreibt weiter, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Hoffnung. Endlich besteht Hoffnung, dass Hiob an seinem Leid nicht verzweifelt, sondern dass er versteht, warum er so leiden muss. Seine Antwortrede an Eliphas ist allerdings noch nicht zu Ende. Ein weiteres Mal überwältigt ihn das Gefühl, dass Gott bei der Zuteilung von Lebensschicksalen ein wenig gerechter sein könnte. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.